Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche allen einen schönen guten Tag. Heute erfahren wir etwas über das Busfahren in Hamburg, das Leben in China und den Weg zum wahren Ich. Greta Salome-Bollich ist nämlich zu Gast und wird uns hoffentlich auf eine Reise durch ihr reiches Leben mitnehmen. Erstmal herzlich willkommen bei uns, Greta Bollich.
Vielen Dank, es freut mich, dass ich hier bin.
Sie sind Busfahrerin in Hamburg, Frau Bollich, und twittern auch gern darüber. Und durch so einen Tweet von Ihnen habe ich erfahren, dass Sie besonders gern die Linie 168 fahren. Warum denn? Können Sie nicht Hamburgern erklären, was das für eine Linie ist?
Ja, die ist eigentlich so ein bisschen ländlich eher. Man hat dann zwischenzeitlich das Gefühl, dass man eigentlich aus der Stadt rausfährt. Man fährt auch so durch ein kleineres Waldgebiet und das ist also wirklich total gemütlich. Und auf dem Weg gibt's auch die Elbe-Werkstätten, also wo behinderte Menschen arbeiten. Und die sind mir besonders ans Herz gewachsen. Und als ich das erste Mal gefahren bin, habe ich die also abgeholt. Die haben auch eine eigene Haltestelle und und dann fuhr ich die bis zur U-Bahn nach Berne und dann habe ich denen dann einen schönen Tag gewünscht und dass sie gesund bleiben und dann ging ein Jubelsturm da durch den Bus und eine Frau, die kam nach vorne und legte mir ihre Hand auf den Arm und sagte, das hat ja noch nie einer gesagt, endlich werden wir mal wie Menschen behandelt. Also das war schon echt, das war ein tolles Erlebnis.
Für alle, die diese Strecke mal nachfahren möchten, die geht vom S-Bahnhof Wellingsbüttel zum Bahnhof Rahlstedt. Also ist wirklich sehr weit draußen im Nordosten genau. Von Hamburg. Das 9-Euro-Ticket ist Geschichte vorerst. Es wird ja an einem Nachfolger gebastelt. Mal sehen, was dabei herauskommt. Auf jeden Fall waren in diesem Sommer ja viele Bahnen und Busse voller als sonst. Heute ist die Busfahrerin Greta Salome-Bollich zu Gast. Frau Bollich, wie sah es denn in Ihren Bussen aus? Waren die auch voller?
Das kam tatsächlich wirklich an, welche Linie ich fahre. Also die Innenstadtlinien, die waren also schon sehr voll, aber so im Nordosten, also da, wo auch unser Betriebshof ist, wo ich bin, da habe ich den Unterschied gar nicht so gemerkt. Es ist halt einfach wieder voller geworden. Ja, wir hatten vorher ja immer diese Pandemie und vor der Einführung des 9-Euro-Tickets waren die Busse schon manchmal richtig leer.
Ja, komplette Gegenprogramme.
Ja, genau. Und also es gab sogar Fahrten, wo ich also komplett ohne Fahrgäste unterwegs war. Und das ist natürlich durch das 9-Euro-Ticket dann auch wieder geändert worden. Man hatte also im Prinzip, ich fand es normal.
Mhm. Wie ist es denn, wenn Sie einen leeren Bus fahren? Wie fühlt sich das denn an?
Schräg. Ja, ich meine, man ist ja da in Anführungsstrichen verdammt dazu, dass man eben fährt. Und also mir macht das keinen Spaß. Ich habe lieber den Kontakt mit den Leuten und ich suche auch den Kontakt mit den Leuten. Ich begrüße alle, die vorne reinkommen und am Ende der Fahrt, dann verabschiede ich die auch und wünsche einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende.
Und kennen Sie die Leute schon? Also haben Sie so Stammlinien oder werden Sie immer woanders eingesetzt?
Das ist eigentlich jeden Tag anders. Also mein Rekord steht an einem Vormittag bei 4 verschiedenen Linien.
An einem Vormittag.
Okay. Ja, ich habe ja so einen besonderen Dienst, nennt sich ein geteilter Dienst, wo ich also dann im Prinzip 2-mal am Tag Rush Hour habe. Also dass ich morgens dann den Hauptverkehr erlebe und dann habe ich ein paar Stunden Pause und fahre dann nachmittags nochmal.
Wie in manchen Supermärkten, die Verkäuferinnen auch so arbeiten müssen.
Ja. Es ist ein sehr langer Tag, aber auf der anderen Seite brauche ich dafür keinen Schichtdienst zu machen. Ich habe also meinen geregelten Arbeitstag sozusagen.
Aber keine festen Linien?
Also keine festen Linien, nein. Das wechselt jeden Tag. Es kann einem natürlich auch passieren, vorletzte Woche bei 6 Arbeitstagen bin ich 4-mal die Linie 118 gefahren. Und ja, das geht einem dann schon ein bisschen auf den Geist, aber bei uns der Betriebsablauf, der versucht schon so ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
In Hamburg gilt ja wie in Berlin weiterhin Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier in Berlin, ich schätze mal so, meine Erfahrung ist so 50-50. Wie ist die Quote in Hamburg?
Also da muss ich schon sagen, in den Bussen ist die Quote ziemlich hoch. Also ich würde mal sagen, gegen 90% bestimmt. Und es gibt natürlich dann immer Ausnahmen, Leute, die meinen, die müssten dann keine Maske haben, und ich weise dann halt eben darauf hin. Und gegebenenfalls dürfen die dann auch frische Luft schnappen, wenn ich sie dann rauswerfe, wenn sie keine Maske anziehe. Und das führt ab und zu schon mal zu Problemen. Gerade letzten Samstag hatte ich also da eine heftige verbale Auseinandersetzung, wo allerdings viele Leute im Bus mir beigestanden haben. Und das war eine einzige Schreierei. Das war also schon echt heftig. Es gibt wohl auch physische Auseinandersetzungen. Das habe ich aber Gott sei Dank noch nicht miterlebt.
Und bisher konnten Sie sich immer durchsetzen?
Bisher habe ich mich immer durchgesetzt, ja. Ich habe an einem Tag oder an einem Morgen mal drei Leute rausgeschmissen. Also da habe ich also keine Angst vor.
Was lieben Sie denn am Busfahren? Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?
Eigentlich war das ja so ein bisschen ein Ersatz. Ich bin 2015 nach Deutschland zurückgekommen und ja, eigentlich wollte ich da weitermachen, was ich vorher gemacht habe. Ich habe für ein Laufmagazin geschrieben, habe mich dann auch darum bemüht, aber leider hat das nicht geklappt. Und eins kam zum anderen, ich war ja dann auch nicht mehr die Jüngste und bin bei vielen Stellen abgelehnt worden. Und dann habe ich dann eine Anzeige von der Hochbahn gesehen, Busfahrer, und ich habe gedacht, ja, Autofahren kannst du ja ganz gut, also vielleicht versuchst du es mal mit Bus. Und dann habe ich mich halt beworben, bin direkt abgelehnt worden. Und dann einen Monat später kam die gleiche Anzeige nochmal. Und dann bin ich dann so ein bisschen in die Offensive gegangen und habe gesagt, also nur weil ich einmal abgelehnt worden bin, heißt das nicht, dass ich mich nicht nochmal bewerben kann. Und wenn Sie denken, ich bin zu alt, also ich war dann 57 schon, dann habe ich geschrieben, ich laufe jeden Tag über 10 Kilometer, ich bin topfit, also habe ich auch eine Chance verdient und bin dann direkt angenommen worden.
Ach, tatsächlich. Ja. Und wie lange dauerte dann die Ausbildung?
3 Monate. Und die war also wirklich von montags bis freitags 8 Stunden. Also erstmal ganz viel Theorie, und dann bin ich ja ganz schlecht drin. Ich bin also so eher die Praktikerin.
Die Macherin.
Naja, und dann.
Und wie lange ist das jetzt her, Frau Bullich?
5 Jahre.
Das heißt, es muss auch etwas geben, was Sie lieben an diesem Beruf. Auch wenn es erst eine Verlegenheitslösung war.
Ich liebe die Fahrgäste. Ich habe unheimlich gerne Kontakt mit Leuten. Und wie gesagt, ich suche den Kontakt auch. Und das macht mir am meisten Spaß. Weil die Linien, die kenne ich alle in- und auswendig. Also im Schlaf rückwärts, sie wecken mich um 3 Uhr nachts und mit verbundenen Augen. Also
von Wellingsbüttel nach Rahlstedt.
Unter anderem,
ja. Ja. Heute ist Greta Salome-Bollich zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Aufgewachsen ist sie in einem kleinen Ort namens Fritzdorf, nicht weit von Bonn. 1959 geboren, getauft wurde sie auf einen jungen Namen, denn alle sahen sie als Jungen. Aufgewachsen als eines von 6 Kindern einer katholischen Familie, habe ich erfahren, Frau Bollich. Spielte denn der Katholizismus eine große Rolle in Ihrer Kindheit und Jugend, in Ihrer Familie überhaupt?
Ja, sehr groß. Ja, das speziell von meiner Oma. Ich bin also schon in der ersten Woche meiner Geburt bei einer Bruderschaft angemeldet worden. Ich glaube, da bin ich sogar heute noch drin. Ich habe mich jedenfalls nie abgemeldet. Mit 7 gab es die Kommunion, und dann ein paar Tage später war ich dann auch schon Messdiener. Also ich war insgesamt 9 Jahre Messdiener, und ich habe in den Messen immer vorgelesen. Ja, ich kann meine Oma jetzt natürlich nicht mal fragen, weil sie lange tot ist, aber so im Rückblick sieht das so aus, als sie wollte, dass ich Priester werde. Ja, ich bin manchmal sonntags Frühmesse, Hochamt und Andacht, also 3-mal am Tag in die Kirche.
Ja, und haben Sie es denn gerne gemacht, auch mit Begeisterung gemacht? War Ihnen
damals,
das als Kind?
Ja, ich war auch stolz. Ich stand da so von der ganzen Gemeinde und las davor. Ich weiß noch immer, beim ersten Mal, dass ich, der Priester hat mich dann eingeladen und ich sollte dann das so mal vortragen. Und ja, und ich muss da wohl irgendwie so ein bisschen rumgestottert haben. Und dann meinte der zu mir, du brauchst nicht nervös zu sein. Stell dir einfach vor, da sitzen eine ganze Menge Coolköpfe da rum und dann klappt das schon. Ja, und danach war der Bann gebrochen.
Offiziell gibt es die Greta Salome Bollicher erst seit einigen Jahren. Was hat denn das Kind, das als Junge galt, von ihr gewusst?
Also, ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, dass ich noch ganz klein war und bin sehr oft abends ins Bett gegangen und habe gebetet, ich möchte morgen als Mädchen aufwachen.
Wirklich, ja?
Ja, aber das Umfeld, und das war mir halt auch bewusst, dass ich das am besten für mich behalte. Also wie gesagt, in den 60er Jahren konservativ-katholisch und wie gesagt, dieses ganze Umfeld da im Dorf, weiß nicht, was mit mir passiert wäre, ob meine Eltern, ja, ich meine, es gibt auch diese Methoden, die man für Schwule da benutzt hat und so rückblickend.
Um die auf den vermeintlich rechten Pfad zu
ja,
bringen,
genau
nicht
so.
Mit Elektroschocks und allen möglichen.
Mhm. Ja. Und ja, ich habe mich halt sehr schwer mit getan, weil auf der einen Seite war ich und bin es eigentlich auch immer noch. Ich bin also ein gläubiger Mensch. Ich glaube an jemand irgendwo, der über uns steht. Aber das zu verbinden, das war für mich immer sehr schwer. Ich habe auch, als ich aufgewachsen bin, also ich habe eigentlich nie eine Freundin gehabt, wo ich wusste nicht, wie sollte ich erklären, dass ich eigentlich gerne die Freundin bin. Das war für mich also immer sehr schwer und ich habe das immer in mir versteckt.
Also es war so ein Wissen, dass das nicht sein darf, so ein instinktives Wissen, sonst könnte, also ich jetzt, die nicht katholisch bin, würde so naiv denken, sonst hätten sie es ja beichten können.
Ja, der Priester hätte natürlich, es gibt das Beichtgeheimnis, aber nee, ich habe das ja wirklich, ich habe es teilweise mir selbst nicht getraut zu sagen.
Hm. Wem haben Sie denn sich getraut, es zuerst zu sagen?
Ja, tatsächlich, mit 55 hatte ich erst mein Coming-out und habe es meiner Frau, mit der ich da 20 Jahre verheiratet war, zu der Zeit.
Und vorher haben Sie es niemandem gesagt?
Ich hatte vorher mal eine Beziehung und da habe ich also so Andeutungen gemacht und dann ist die Beziehung dann in die Brüche gegangen. Das war dann also schon zu viel. Ich habe also dann angedeutet, dass ich gerne Frauenkleidung trage und das war eigentlich so eine lustige Sache. Im Rheinland gibt es ja den Karneval und meine damalige Freundin, die wollte mich dann als Frau verkleiden und ich bin dann irgendwie völlig panisch geworden und hab gesagt, ja, dann sieht mich jeder so, wie ich wirklich bin. Und das konnte ich irgendwie nicht, ja, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Und sie hat dann immer weiter gebohrt und dann habe ich ihr dann so einige Sachen halt eben erzählt. Ja, und dann war die Beziehung halt dann eben zu Ende.
Da waren Sie aber noch recht jung, ne? Da waren Sie in den 20ern.
Ja, da war ich, ich glaube 27 oder so, ja. Da habe ich dann erstmal, ich will nicht sagen, direkt die Flucht ergriffen. Ich habe noch ein halbes Jahr gearbeitet und habe dann alles Geld gespart. Und danach habe ich dann mein Auto verkauft, meine Wohnung aufgegeben, alle Möbel weg. Ja, und dann habe ich dann eine kleine Weltreise gestartet, um dann auch so ein bisschen mehr zu mir selber zu finden.
Kleine Weltreise?
Ja, das waren etwa 15 Monate, die ich dann unterwegs war. Und das Einzige, was ich also mir gekauft hatte, das war ein Ticket mit der Transsibirischen Eisenbahn und weiter bis nach Japan. Und alles andere hat sich dann entwickelt. Bin dann durch Südostasien und Australien, Ozeanien, Tahiti, Osterinsel und dann bin ich dann nach Südamerika gekommen und bin dann noch 9 Monate da rumgereist. Ja, das war schon sehr einschneidende Zeit und ich habe dann auch sehr viel darüber nachgedacht, was ich alles in den Jahren zuvor falsch gemacht habe. Vor allen Dingen auch beruflich, weil ich irgendwie nach dem frühen Tod meines Vaters hatte ich irgendwie so den Norden verloren und ich habe irgendwie alle Möglichkeiten, die ich hatte, irgendwie zur Seite geschoben. Ich habe dann einfach so Gelegenheitsjobs dann teilweise gemacht. Und das ist mir so während dieser Reise alles so ein bisschen vor dem geistigen Auge abgelaufen. Ja, und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich ein Talent habe für Sprachen, dass ich also die relativ schnell lerne. Und und da wollte ich halt irgendwas so Richtung Dolmetscher machen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist heute Greta Salome Bollig, die auf ihrer Weltreise, hat sie uns gerade erzählt, ihre Liebe zu fremden Sprachen entdeckt hat und dann Dolmetscherin werden wollte. Das ist ohne Abitur schwierig, dafür einen Studienplatz zu bekommen, aber in China war das möglich, also los. Frau Bollig, Sie scheinen wirklich ein unerschrockener Mensch zu sein. Meines Wissens konnten Sie kein Chinesisch, kannten das Land auch nicht und sind dann einfach dahin gezogen?
Ich bin nach der Weltreise da zurückgekommen und dann habe ich halt lange überlegt. Zuerst war ich bin einen Monat in Japan per Anhalter gereist und habe bei vielen japanischen Familien übernachtet. Also das war einfach grandios, sehr faszinierendes Land. Und dann wollte ich eigentlich erst Japanisch lernen und dann habe ich aber so überlegt, mit Japan bestehen ja schon sehr lange wirtschaftliche Beziehungen und China ist ja eher so ein schlafender Riese und der so gerade erst aufwacht.
Ende der 80er war das.
Ja, das war noch Ende der 80er, ja, 1988. Und ich bin dann im August 88 bin ich dann nach Peking geflogen, ohne auch nur eine Silbe zu sprechen.
Und wie schnell haben Sie sich dann zurechtgefunden?
Das erste halbe Jahr war total krass. Ich habe also jeden Tag 8 bis 10 Stunden studiert, wie verrückt. Und ich bin also kaum aus der Uni raus. Ich habe also versucht, diese ganzen wilden Schriftzeichen auswendig zu lernen und habe dann also meine eigentliche Stärke, das Sprechen, irgendwie vergessen. Und dann war das erste Semester zu Ende und dann bin ich für eine Woche nach Hongkong. Damals war Peking, das war irgendwie wie so ein Grabmal. Um 5 Uhr nachmittags war dann nichts mehr los. Es gab Restaurants, die schlossen. Also das war also wirklich total krass. Und dann bin ich dann nach Hongkong in den Semesterferien und ich weiß nicht, da bin ich da ins Hotel und dann habe ich bis Punkt 12 Uhr Mitternacht habe ich gewartet und bin dann rausgegangen und tausende Leute auf der Straße und dann bin ich in ein Restaurant rein und habe dann erstmal geliebt. Und dann habe ich mir geschworen, wenn du zurückkommst, dann mit den 3 Worten, die du kannst, gehst einfach raus auf die Straße und sprichst die Leute dumm von der Seite an. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und
das haben Sie gemacht
dann? Ja, ich bin
und wirklich, mit Erfolg?
Ja, mit Erfolg. Ich war also bald die Beste in der Klasse, im Sprechen, im Schreiben und Lesen war ich ziemlich unterdurchschnittlich. Aber ich konnte fließend reden.
Und Sie waren ja auch 1989 da, als die Proteste auf dem Tiananmen-Platz stattgefunden haben.
Genau. Also das fing ja schon viel früher an, im April. Da gab es also erste Studentenmärsche. Und weil dann auf einmal keiner mehr war in der Uni, bin ich dann auch so ein bisschen mitgelaufen. Und das war erst irgendwie so eine Jahrmarktstimmung. Das kannten die Leute im Prinzip ja gar nicht, dass man da irgendwie so frei in der Straße rumgeht und demonstriert. Also das war eine ganz tolle Stimmung. Und der Gorbatschow, der sollte auch noch kommen im Mai. Und da war also eine wirklich so eine Aufbruchsstimmung in der Stadt, so wie ich das noch nie erlebt hatte. Und CNN, die wollten also ganz viele Korrespondenten aus Südostasien einfliegen lassen für den Gorbatschow-Besuch und auch aus den USA. Und von einer Freundin, deren fester Freund, der war Kameramann bei CNN und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, so als Student, ich könnte ja ganz gut Chinesisch und ich kenne mich dann auch so in der Stadt aus, ob ich dann die Korrespondenten nicht dann so begleiten könne. Und ich bin dann also mit denen erstmal dann so losgezogen und ja, und ich habe insgesamt so 3 Monate für CNN gearbeitet. Da waren schon längst nach der Niederschlagung.
Also da waren Sie auch dabei, als die Panzer rollten.
Ja, ich bin tatsächlich auf dem Platz des himmlischen Unfriedens gewesen. Und die Soldaten und die Panzer, die stellten sich am Kopfende, also vor der verbotenen Stadt auf. Und in dem Moment, wo die dann losgingen und fuhren die Panzer vorne weg. Da bin ich also dann vom Platz geflüchtet, während mich eine Familie, die neben mir stand, mit einem 3-jährigen Kind oder so, also das konnte nicht über den Tisch gucken, die rief mir zu, ach, du brauchst keine Angst zu haben, das ist unsere Volksarmee und die tun dir nichts und so weiter. Ich sag, da gebe ich überhaupt nichts drauf. Wenn Panzer hier rollen, dann ist was Schlimmes im Verzug. Und CNN, die hatten ein Studio im Beijing Hotel. Von da aus konnte man so schräg auf den Platz drauf gucken. Das war das Hotel, was am nächsten dann zu dem Platz des himmlischen Friedens war. Da bin ich dann dahin gelaufen. Ja, und dann ging dann die Schießerei los. Und ich habe dann nachher auch nicht mehr alles da verfolgt. Also es war einfach nur schrecklich. Ja, und danach war ja Kriegsrecht und viele Ausländer, die sind dann auch raus aus der Stadt. Und ich war dann die Einzige, die noch übrig geblieben ist.
Sie haben ja auch Ihr Studium abgeschlossen, ne? Und ich glaube, nach der Arbeit für CNN auch 2 Jahre mit und für den ARD-Fernsehkorrespondenten Jürgen Bertram gearbeitet.
Genau.
Und soweit ich weiß, haben Sie auch im chinesischen Fernsehen europäische Fußballmatches kommentiert.
Ja,
das klingt für mich sehr kurios.
Ja, ich habe die also selber gar nicht kommentiert, aber ich war halt, also 1990 gewann ja Deutschland die WM in Italien und dann kam eine Anfrage vom chinesischen Fernsehen an die deutsche Botschaft, ob man jemanden hätte, der A, Chinesisch spricht und B, sich in Fußball auskannte. Und weil ich auch noch Kapitän der einzigen internationalen Fußballmannschaft war und Fußballspiele gegen chinesische Universitäten und Betriebsmannschaften organisierte, haben die alle gesagt, ich muss das machen. Und das war ganz lustig. Ich bin dann von denen da kontaktiert worden und sollte mich dann irgendwo in einem Studio melden und bin dann dahin. Und da war der große Auflauf, das wusste ich überhaupt gar nicht. Das Ganze war von Volkswagen gesponsert. Und dann kam auf einmal ein Chinese auf mich zu und dann fing er an, mit mir zu reden. Er fragte mich, wer ich denn sei und bla bla bla. Und ja, und dann haben wir so eine Weile geredet und dann meinte er auf einmal, ja, da brauchen wir ja auch keinen Dolmetscher. Ich sag, wie, wir brauchen keinen Dolmetscher? Ja, dein Chinesisch, das ist gut genug, das kannst du auch so machen. Und was ich dann halt eben so gemacht habe, war, bevor das Spiel dann im Fernsehen gezeigt wurde, war ich also dafür zuständig. Ich habe dann die ganzen Mannschaften jeweils immer vorgestellt und irgendwelche Besonderheiten mit Fans oder dieser Spieler hatte schon 80 Länderspiele und war ganz berühmt und was auch immer. Und dann kommentierte dann halt eben mein chinesischer Freund dann das Spiel und dann anschließend habe ich dann die Analyse gemacht, warum hat jetzt die eine Mannschaft gewonnen oder und die
Sturm
andere verloren.
Hat geschwächelt heute.
Ja, so irgendwas so in der Richtung, ja genau.
Dann also 3 Jahre China, Studium abgeschlossen, dann ging es glaube ich erstmal zurück nach Deutschland und dann ging es wieder hinaus in die weite Welt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit Greta Salome Bollig, heute Busfahrerin in Hamburg, viel herumgekommen in ihrem Leben. Erst allein die Weltreise, 15 Monate, dann China, 3 Jahre, haben wir gerade gehört. Immer noch als von außen gesehen als ein Mann. Dann noch gemeinsam mit der Ehefrau, einer südamerikanischen Diplomatin. Auch hier steht ja in der Heiratsurkunde noch der männliche Taufname. Zwei Töchter werden geboren und Sie haben es vorhin kurz angedeutet, Frau Bollig, mit 55 haben Sie sich Ihrer Frau gegenüber offenbart, als Sie schon 20 Jahre verheiratet waren. Mhm.
Ja, das war für sie natürlich ein ziemlicher Schock und sie hat halt eben dann auch gesagt, ja, wenn ich das durchziehe, dann sind wir kein Paar mehr. Und so ist es dann halt eben auch gekommen. Wir sind also jetzt seit 7 Jahren getrennt. Ich wollte mich von meiner Familie nie trennen, aber leider Gottes haben wir auch keinen Konsens gefunden. Wir haben keinen Kompromiss gefunden. Wie gesagt, meine Frau, die ist aus Südamerika und da ist also als Transfrau würde ich mal sagen, sind 90% dieser Menschen, die leben auf der Straße und die verkaufen sich. Sie sind Prostituierte und das kann man sich dann vorstellen. Eine hochrangige Diplomatin kommt dann zu einem Cocktail mit einer Transfrau. Und das geht natürlich gar nicht. Also von ihrem Selbstverständnis her war das einfach nicht möglich. Und es ist für mich bis heute sehr schwer, weil sie die Liebe meines Lebens ist. Aber ich musste das halt akzeptieren. Und für mich die einzige Möglichkeit war dann halt eben nach Deutschland zurückzukehren und dann eben auch meine Transition, obwohl ich hatte also schon 17 Monate Therapie in Quito.
In Ecuador?
Ja, damals lebten wir in Ecuador, als ich das Coming Out dann hatte.
Aber gab es für Sie irgendeinen Auslöser? Also in Rumort hat es ja quasi ihr ganzes Leben, dass sie irgendwann gesagt haben, so jetzt muss es raus?
Ja, also eigentlich hatte ich den Mut schon das erste Mal, als wir in Hamburg waren. Sie hat am Konsulat gearbeitet in Hamburg zwischen 2003 und 2008. Und damals hatte ich dann übers Internet Kontakte bekommen zu einer Selbsthilfegruppe und ich wollte das aber nicht hinter ihrem Rücken machen und habe das dann auch gesagt und da hat sie gesagt, das geht überhaupt nicht und die Kinder sind noch so klein und in den nächsten Jahren wurde der Druck bei mir immer größer und ich wusste, dass ich das nicht mehr lange aushalten kann und ich hatte sehr viele Suizidgedanken in der Zeit und ich habe da auch mit einer Selbsthilfegruppe allerdings übers Internet in den USA sehr viele Kontakte gehabt und habe mich da auch sehr stark engagiert und die haben mir auch dauernd gesagt, du musst einfach dein Coming Out haben, das geht gar nicht so weiter. Du schadest nur dir selbst, aber ich habe trotzdem da immer zurückgehalten und dann hatte ich aber einen ziemlich heftigen Traum und dieser Traum an 2 Nächten hintereinander, wo ich auf meinem Totenbett lag und meine Töchter, die kamen rein und auf einmal, also ich war irgendwie eingeschlafen und plötzlich wachte ich auf und fing an zu weinen. Und meine Töchter kamen zu mir, ja, was ist denn mit dir, warum weinst du denn? Und ich sag, weil ich mein ganzes Leben nie so gelebt habe, wie ich eigentlich bin. Und das war dann der Auslöser für mich, zu sagen, so, jetzt oder nie.
Und wie haben denn Ihre Töchter reagiert?
Ja, meine ältere Tochter, als ich es ihr gesagt habe, die ist erstmal schreiend aus dem Zimmer gelaufen und dann kam sie aber nach einer kurzen Weile wieder zurück und wollte eigentlich alles wissen. Meine jüngere Tochter, die hat nur geweint. Ich habe also inzwischen wieder ein sehr gutes Verhältnis mit ihr. Und
haben Sie zu beiden Töchtern inzwischen wieder
Kontakt? Ja, ich habe wieder Kontakt. Also sagen wir mal so, der Kontakt ist so nie abgerissen, aber er war doch sehr auf Sparflamme. Ja, und ich habe mir halt eben hier meinen eigenen Weg gesucht und vor knapp 5 Jahren hatte ich dann also auch meine geschlechtsangleichende Operation und bin also jetzt auch physisch eine Frau und das macht mich persönlich sehr glücklich.
Aber in Quito, da haben Sie ja nach außen hin weiterhin als Mann gelebt, ja noch mit Ihrer Familie. Mhm. Und dann sind Sie auch als Mann zu den Psychologen gegangen?
Das war eine ziemlich schräge Geschichte. Ich bin also mit dem Auto dann dahin gefahren und im Rucksack hatte ich dann Frauenkleidung und habe mich dann im Auto auf der Straße umgezogen, habe mich so ein bisschen geschminkt und dann bin ich dann da rein. Und beim ersten Mal, ich hatte die Adresse verwechselt und bin dann in der falschen Straße gelandet und habe noch so bis zum letzten Moment, weil ich wollte mich ja dann nicht großartig auf der Straße zeigen, weil für europäische Verhältnisse habe ich dann eine ziemlich normale Größe, aber in Südamerika und gerade dann in den Andenstaaten sind die Leute etwas kleiner und ich stach dann natürlich heraus. Ja, und dann war ich aber dann plötzlich an der falschen Adresse und ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie den Schalter umgelegt und habe dann irgendwie die Leute in der Straße gefragt, ob sie nicht wüssten, wo dieses und jenes Haus sei. Und die haben mir tatsächlich alle sehr freundlich geholfen und da war ich also echt von überrascht, weil ich hatte dann eher das Gegenteil befürchtet, aber...
Also Sie sind als Mann von zu Hause losgefahren, dann im Auto umgezogen, als Frau beim Psychologen angekommen und Rückfahrt wieder retour, wieder umgezogen, abgeschminkt.
Ja.
Und jetzt aber rund um die Uhr, Greta Salome Bollig.
Ja, das ging direkt los. Ich kam hier nach Hamburg den ersten Tag. Meine beste Freundin, die hat mich hier empfangen mit ihrem Sohn am Flughafen und der hatte noch eine Rose in der Hand, kann ich mir erinnern. Und dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren und dann bin ich dann direkt zu meiner Friseurin hin. Also heute ist die Friseurin, die hat mir dann also praktisch meine erste Frauenfrisur dann verpasst. Und ja, und dann waren wir nachmittags Klamotten einkaufen und ja, und ich bin also von 0 auf 100 von einem auf den anderen Tag auch nicht mehr zurückgeguckt.
Wir nähern uns dem Ende unserer Stunde mit Greta Salome Bollig. Wir haben nicht gesprochen über ihre Leidenschaft für den Sport und besonders fürs Laufen. Sie ist zahllose Marathons gelaufen, hat ja auch für Laufmagazine geschrieben. Auch über Hi-Fi haben wir nicht gesprochen und über Musik nicht. Aber es gibt ja noch eine Leidenschaft, die wir zumindest noch mal kurz erwähnen sollten, nämlich Twitter. Dort ist Greta Salome Bollig sehr aktiv. Und erstaunlich offen, Frau Bollig, finde ich. Also Sie twittern sehr Privates über Ihr seelisches und körperliches Befinden für ein anonymes Publikum. Ja, warum machen Sie das?
Ja, ich hatte mich ja nach einer kurzen Zeit entschlossen, authentisch zu sein. Und dann habe ich ja auch so einen Thread geschrieben, wo man also dann so mehrere Twitter dann aneinander fügt und das lebe ich.
Also der famose aus dem Jahr 2020, wo Sie schreiben so, ich muss euch sagen, ich bin eine Transfrau.
Also inzwischen gibt es viele, die ich persönlich kenne und jetzt werde ich auch bei einem Freund, den ich über Twitter kennengelernt habe, in den nächsten Tagen übernachten. Ja, das ist für mich wie so eine richtige Familie geworden. Ich bin da jetzt erst seit 2,5 Jahren, seit März 2020. Igor Levit, der spielte da seine berühmten Hauskonzerte und ja, ich liebe klassische Musik. Ja, und dann habe ich mich dann für Twitter angemeldet. Vorher kannte ich das gar nicht so.
Ich finde es umso erstaunlicher, weil ja in der letzten Zeit immer mehr Leute sich von Twitter verabschiedet haben, weil der Ton ja dort so hart und verletzend oft ist. Und Sie ja sozusagen das ganze Gegenteil machen. Sie zeigen sich ganz verletzlich und offenbar bekommen Sie positives Echo.
Ja, viele Leute schreiben mir da Tweets, ich sei ein Vorbild. Und wenn sie das lesen, das sei so herzlich und ja, so offen und das wäre wirklich so das Gegenteil von dem, was man sonst immer so liest. Und diese Offenheit, die beeindruckt die Leute auch. Und ja, es freut mich einfach. Ja, es ist ein großer Teil meines Lebens geworden.
Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für Ihre Offenheit hier in diesem Gespräch, Frau Bollig. Dankeschön.
Gerne.
Die Science Busters machen Wissenschaftskabarett und auch Bücher. Und das jüngste Buch der Science Busters heißt »Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt«. Mehr dazu nach 10 Uhr.